damit ein recht herzliches Hallo an alle draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalens und auch nur des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Da muss man nochmal eine kleine Unterscheidung machen, dass das nicht der Podcast des DTV ist, sondern des TNWs und das wird auch so bleiben. Ja, ich hoffe, ihr habt letzte Folge auch auf YouTube verfolgt. Da konntet ihr ja schön sehen, wie so das Schiff sich um das Handy rumgedreht hat. Hat doch manchmal ganz schön gewackelt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge auch in den ganzen verschiedenen Orten aufzunehmen und euch da so ein bisschen den Einstieg in das Turniertanzen näher bringen zu dürfen. Und da geht's heute auch, wie ihr am Titel schon gesehen habt, ein bisschen mit weiter. Wir machen nämlich die zweite Folge dieser kleinen Miniserie in unserem schönen Podcast. Ja, aber erstmal wollen wir natürlich nochmal auf die letzte Wer bin ich Folge zurückkommen, denn da musste ich feststellen, dass vielleicht viele gar nicht bis die letzte Folge bis zum Ende gehört haben, denn da ist ja immer die Wer bin ich Folge oder die Wer bin ich Fragen. Also wenn ihr diese Folge jetzt eine neue Person zum Erraten hören wollt, dann müsst ihr bis ganz zum Ende dranbleiben, denn das mache ich immer ganz zum Schluss. Die zwei Personen, die wir in der letzten Folge gesucht haben. Person Nummer 1 war natürlich unser allerliebster TV-Juror bei Let's Dance, Joachim Lambi, der im TNW geboren ist, in Duisburg, wie er uns ja auch im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welche Podcast-Nummer das war, könnt ihr auch nochmal die Folge euch anhören mit Herrn Lambi. Und Person Nummer 2 war etwas schwieriger. Ein paar Leute haben ein paar Tage dafür gebraucht, bis sie rausgefunden haben, dass es sich natürlich um Saskia von Schröders, unsere TNW-Sportwartin, handelt. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, eine leichtere, eine schwerere Person. Deswegen, das ist ein super, super System. Das werden wir jetzt auch so weitermachen. Genau, also dranbleiben bis zum Ende dieser Folge. Dann kommt noch eine nächste Ausgabe. Wir machen aber jetzt erstmal weiter mit der zweiten Folge von dem Turniereinstieg und alles, was jetzt auch folgt, findet ihr auch so im Groben im Tanzspiegel wieder. Da gab es ja auch wie beim ersten Teil so eine kleine, auch so eine kleine Miniserie und dieser Teil jetzt, dieser zweite Teil, was denn überhaupt an einem Turniertag passiert, den findet ihr auch im Juli, in der Juli-Ausgabe 2023. Also wenn ihr das nochmal irgendwie nachlesen wollt oder das nochmal gucken wollt, dann findet ihr eben das auch in dieser Juli-23-Ausgabe. Natürlich auch digital immer noch vorhanden, das könnt ihr da auch nachlesen. Ja, wir sind jetzt an dem Turniertag angekommen. Wir haben uns perfekt vorbereitet mit der Hilfe natürlich von Teil 1. Also wenn ihr nochmal Teil 1 hören wollt, die letzte Folge, Folge 45, da findet ihr alles, was ihr vor einem Turnier machen müsst, beziehungsweise was ihr machen solltet, um auch auf dem Turnier gut ausgestattet zu sein. Und wenn wir jetzt an dem Turniertag angekommen sind, sagen wir mal, es ist ein Samstag oder ein Sonntag, dann ist es immer gut, dass Erste, was man tut, nochmal die Mails checken, denn es kann sein, dass vielleicht die Startzeit sich irgendwie geändert hat oder das Turnier komplett ausfällt. Das kann auch immer wieder sein, vor allen Dingen auch in Kinder-Junioren-Bereichen kann das mal passieren, dass einfach die Turniere nicht genug gefüllt sind. Wenn ein Turniertag zum Beispiel nicht genug gefüllt ist, dann wird der komplette Turniertag auch abgesagt. Also da immer nachgucken, auch in den Mails. Man kann auch immer schon so Mittwoch, Donnerstag mal nachschauen, auch auf der Website des ausrichtenden Vereins nachschauen, denn da wird dann auch meistens so der finale Zeitplan veröffentlicht. Wenn alle Meldungen Dienstagabend ja eingegangen sind, dann hat der Veranstalter oder Ausrichter immer noch so ein, zwei Tage, um den finalen Zeitplan zu veröffentlichen und dann könnt ihr auch da schon sehen, ob sich irgendwas geändert hat oder ob es vielleicht was ausfällt. Wenn wir dann angekommen sind, in dem Clubheim oder in der Sporthalle oder wo auch immer, ist es eigentlich ratsam, immer zu dieser direkt zur Startbuchannahme zu gehen, wie sie früher hieß, zum Check-in, wie es jetzt heißt. Gibt ja keine Startbücher mehr, aber ihr müsst euch trotzdem einchecken. Das heißt, da am besten sofort hingehen. Da wird dann auch meistens das Startgeld entrichtet, falls es Startgeld zu entrichten gibt. Und die Mitreisenden, die euch vielleicht begleiten, sollten natürlich vorher am Eingang noch einen kleinen Eintritt zahlen. Da habe ich auch noch eine Bitte an alle Veranstalter und Ausrichter von Jugendveranstaltungen. Bitte die Eintrittspreise da auch nicht exorbitant hoch machen, denn Jugendliche und Kinder haben keine Chance, alleine zu einem Turnier zu kommen. Es müssen immer mindestens eine Begleitperson dabei sein. Das heißt, dementsprechend teuer kann ein Tanztag für eine Familie werden, wenn Papa, Mama mitkommen und das Kind noch Startgeld zahlen muss. Dementsprechend da bitte auch ein bisschen auf die Mitreisenden achten, dass da einfach nicht zu teure Eintrittspreise genommen werden. Es passiert, oder wir hören das auch sehr oft, dass die Mutter mit dem Kind reingeht und den Eintrittspreis zahlt und der Papa draußen im Auto wartet, weil einfach die Eintrittspreise zu teuer sind und sie sagen, das ist einfach zu teuer, das können wir uns eben nicht leisten. Dementsprechend bitte da auch an die Mitreisenden denken. Ihr bekommt eine Nummer natürlich, das ist bei jedem Turnier der Fall, ihr bekommt eine Nummer. Es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Nummern, es gibt Papiernummern, die meistens nicht zurückgegeben werden müssen. Das heißt, dafür könnt ihr dann auch ohne Probleme eure mitgebrachte Folie, die ihr hoffentlich eingepackt habt, verwenden. Na, dann habt ihr die, kann man die da schön reinpassen. Diese Papierfolien sind meistens auch so ein kleines DIN A5 Format, dann passen die perfekt in eine DIN A5 Folie. Und dann reißt sie nicht so schnell auf. Die andere Möglichkeit, was es für Nummern gibt, sind Stoffnummern. Das sind die schwarzen Stoffnummern mit weißen Zahlen dann eben drauf. Diese benötigen meistens oder werden meistens nur gegen ein Pfand ausgegeben. Und da möchte ich auch nochmal, denn das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen auf Turnierveranstaltungen, nochmal einen Aufruf an alle Veranstalter machen. Es darf kein Personalausweis als Pfand verlangt werden. Weil das hat mich damals schon sehr, da habe ich mich sehr drüber gewundert, dass das überhaupt gefragt wird. Und ich habe mich auch nochmal dazu erkundigt und ich habe auf der Seite des Bundesministeriums des Inneren gefunden, dass man das überhaupt nicht darf, denn da steht, als Pfand können nur Gegenstände hinterlegt werden, an denen man selber Eigentum hat. Und der Personalausweis gehört der Bundesrepublik Deutschland, der gehört nicht der Person. Also mein Personalausweis gehört überhaupt nicht mir, sondern der gehört der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, an die Veranstalter, ihr dürft keine Personalausweise als Pfand auch verlangen, sondern ihr könnt irgendwas anderes nehmen. Es gibt Schlüssel, es gibt Geld, 5 Euro, ne? Also so viel kosten die Nummern jetzt auch nicht. Deswegen 5 Euro kann man immer als Pfand nehmen. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, da ein Pfand entgegenzunehmen und bitte keine Personalausweis, keine Krankenversicherungskarte, kein Führerschein. Das ist auch datenschutztechnisch mit Sicherheit ein Problem, wenn man dort wenn es eine größere Veranstaltung ist, wie zum Beispiel eine Solo-Landesmeisterschaft Kinder, wenn man 50, 60 Ausweisdokumente an der Startbuchannahme oder am Check-in liegen hat, ne? Also dementsprechend einfach sich 2-3 Sekunden hinsetzen und was anderes als ein Personalausweis oder ein Ausweisdokument überlegen. Denn ihr wisst ja, wer die Nummer entgegengenommen habt und habt dadurch auch den Namen der Person, die eben die Nummer entgegengenommen hat. Also da braucht ihr nicht unbedingt noch einen Personalausweis. Also das wäre sehr nett, wenn ihr das ändern würdet. Und wenn ihr als Paar zu einem Turnier geht und ihr werdet jetzt in Zukunft nach einem Personalausweis als Pfand gefragt, könnt ihr sagen, nö, machen wir nicht, denn das ist nicht erlaubt. Ne? Da könnt ihr das auch gerne nochmal dann zeigen oder sagen, dass das eben nicht erlaubt ist. Wenn wir dann unsere Nummer bekommen haben und den Streit mit der Startbuchannahme geklärt haben, dass wir keinen Personalausweis abgeben werden, gehen wir am besten sofort in die Umkleide. Wir ziehen uns um Und ich würde dann auch sofort die Nummer, die ihr bekommen habt, auf den Rücken vom Herren oder vom Synchro-Duo-Partner oder bei Solos eben bei sich selber direkt drauf machen. Ne? Gar nicht damit lange warten, sondern direkt drauf machen, weil dann ist das fertig. Ne? Nicht, dass man das dann irgendwie vergisst, die Nummer ist in der Tasche und dann vergisst man das und dann steht man auf der Fläche, hat die Nummer nicht drauf. Ne? Sondern direkt die Nummer dran machen und dann einfach hat man das schon erledigt. Das sollte man auch üben. Ne? Das kann man üben, indem man einfach Papier nimmt und das versucht, mit einer Folie oder auch ohne Folie am Rücken anzubringen. Das muss man eben auch mal üben. Wenn man es zum ersten Mal macht, ist das nicht so einfach, denn man sollte, oder es wäre natürlich schön, wenn die Nadeln auch ordentlich aussehen, ne? Dass nicht jede Nadel in irgendeine verschiedene Richtung zeigt beim Anbringen, ne? Dass man nicht nur so diese diagonal rein macht, sondern da gibt es natürlich auch schöne Anbringungsmethoden für die Nadeln. Da dann auch mal vielleicht jemanden aus eurem Verein fragen, wie sollten wir das denn machen, wie sieht das denn schön aus, guck mal, das sieht ja hier, sind ja alle kreuz und quer und die Nummer wackelt hin und her die ganze Zeit, ist schief dadurch, ne? Deswegen das auch mal üben und vielleicht mal jemanden um Hilfe bitten. Es gibt auch die Methode, oder es gibt eine andere Methode, um die Nummern zu befestigen, und das sind Magneten. Ich bin mir nicht sicher mehr, ob das noch erlaubt ist, aber ich glaube, ich sehe immer mal wieder Magnete, die sind auch sehr schwer handelbar, wenn man das nicht geübt hat, ne, dass die wirklich an der richtigen Stelle sitzen, dass die auch im richtigen Abstand in den Ecken sind, ne, dass sich eine so 5 cm in die Nummer reinragt und die anderen 3 sind in der Ecke. Also das muss man eben auch ein bisschen üben, und ich meine, mich daran zu erinnern, dass die Magnete in der gleichen Farbe wie die Startnummer sein müssen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Da müsst ihr euch nochmal informieren, falls das so ist. Wenn es Papiernummern sind, ist es meistens weiß. Ne, da braucht man weiße Magnete. Wenn ihr irgendwann mal auf der GOC tanzt oder wer mal auf der GOC tanzt, die haben für jedes Turnier andere Farben. Da gibt es weiße Nummern, da gibt es gelbe Nummern, da gibt es rosa Nummern, da gibt es hellblaue Nummern. Ne, dementsprechend wären da Magnete ein bisschen schwierig, denn da muss man ja einen ganzen Sack an Magneten dabei haben, dass man da die richtige Farbe trifft. Also dementsprechend auch nochmal informieren, wenn man Magnete haben möchte. Für Solo und Synchro Duo besonders, gibt es ja jetzt eine neue Regel, die hatten wir ja auch bei der TSO-Folge mit Tim Wattenberg, das hatten wir ja damals auch schon gesagt, dass die Nummer nicht mehr, also dass der Bereich für die Nummer nicht jetzt nur noch auf Rücken reduziert ist, sondern es steht jetzt, dass die Nummer während des gesamten Turnieres auf dem hinteren Bereich des Körpers zu tragen ist. Das heißt, der hintere Bereich des Körpers ist der Rücken, ja, aber es ist nicht mehr der obere Rücken, wie es zum Beispiel beim Standardlatein Paartanzen ist, sondern es kann eben auch, wenn ich einen Ausschnitt hinten habe, kann es auch eben mehr an der Seite sein. Ne? Eine Befestigung auf dem Rock und in den Intimbereichen ist allerdings nicht erlaubt, da dem auch drauf aufpassen. So, da haben wir unsere Nummer angemacht. Sehr schön, wir sind alle happy, alles ist gerade. Wir gehen dann natürlich erstmal in den Saal. Und um einfach mal einen Platz für unsere Sachen zu finden, ne? Wir haben ja eine Tasche dabei, wo unsere ganzen Snacks und Getränke und alles mit drin ist, das müssen wir ja irgendwo ablegen. Was ich dann immer gerne mache, oder was wir auch immer gerne gemacht haben, nachdem wir uns einen Platz gesucht haben, ist erstmal umschauen im Saal. Ja? Erstmal gucken, nicht gar nicht auch auf die Fläche gucken, was da jetzt gerade läuft, sondern erstmal den Saal angucken. Wo ist die Turnierleitung? Wo ist die Musikanlage? Wo sind die Boxen? Gibt es in allen 4 Ecken eine Box oder sind nur 2 Ecken mit Boxen ausgestattet? Oder, also wie ist die Musikverteilung? Wie ist der Schall? Von wo kommt der Schall? Wo ist der Wertungsrichtertisch? Wo sind die Zuschauertische? Ist die Fläche mehr quadratisch? Ist sie mehr rechteckig? Na, also das einfach erstmal gucken, um ein Gefühl für den Saal zu bekommen, ne? Bevor man überhaupt jetzt anfängt, sich aufzuwärmen oder einzutanzen, sondern erstmal gucken, so, ich bin jetzt heute hier und wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um und versuchen einfach uns in den Saal reinzufühlen so ein bisschen und zu merken, wo alles ist, dass wir da einfach ein besseres Gefühl für bekommen. Flächengrößen, es gibt in der ESV, meistens steht in der ESV drin oder sollte eigentlich drin stehen, wie groß die Fläche sein wird. Wenn ihr das vorher lest und ihr habt euch für das Turnier gemeldet und ihr denkt, oh, 15 mal 10 Meter, das ist ja eine Riesenfläche. Die Größenangaben von der Fläche in der ESV, die sind nicht nachgeprüft, sondern die sind vom Ausrichter eingegeben. Die Ausrichter übertreiben das gerne, sehr gerne und übertreiben es wirklich, wirklich doll. So, dass es manchmal wirklich, also vollkommen, die tatsächliche Größe ist weitaus kleiner als angegeben. Es gab eine deutsche Meisterschaft, Hauptgruppe 10 Tänze. Dort hatte der Veranstalter eine Größe angegeben. Ich war auch zugegen und ich habe schon gedacht, also irgendwie ist das klein, die Fläche. Ich habe dann in der ESV mal nachgeguckt und habe die Flächengröße ausgeschrieben gesehen, wie der Veranstalter das angegeben hat und habe gedacht, das ist niemals diese, was auch immer das für eine Größe damals war. Das Problem war natürlich auch noch, was der Ausrichter nicht bedacht hat, dass sie eine Formation haben und dementsprechend waren unten auf dem Boden Metermarker für die Formationstänzer, um ihre Position zu finden. Und da ist es natürlich ziemlich leicht, dann rauszufinden, wie groß die Fläche wirklich ist. Und es waren leider 60 Quadratmeter weniger als ausgeschrieben. Und bei einer Hauptgruppe Deutsche Meisterschaft 10 Tänze sind 60 Quadratmeter, das ist schon wirklich viel. Und dementsprechend müsst ihr damit rechnen, dass die Fläche kleiner ist, als sie ausgeschrieben ist. Also wenn ihr euch auf ein Turnier vorbereitet und ihr seht, oh, wir haben 150 Quadratmeter, nicht auf für 150 Quadratmeter trainieren, immer für kleiner trainieren, denn es wird niemals so groß wie angegeben, sondern vielleicht vergisst er mal, der Ausrichter, ah, wir müssen ja noch Stühle und Tische da reinpacken, ne? Sondern nimmt einfach den leeren Saal als Größe. So, das ist unsere Fläche, die kann natürlich nicht getanzt werden, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Also dementsprechend auch aufpassen, dass ihr für die Größe der Fläche auch trainiert. Wenn wir uns dann umgeguckt haben, wenn wir gesehen haben, wie groß die Fläche ungefähr ist, dann wollen wir uns auch eintanzen. Wir wollen uns in allen Tänzen natürlich eintanzen. Das heißt, in Standard, in allen drei Standardtänzen und in Latein, in allen drei Lateintänzen. Es ist wichtig, oder es ist nicht unbedingt wichtig, aber es ist nicht sehr wichtig, dass ihr volle Energie jetzt tanzt, sondern das soll ja erst während des Turniers kommen. Es wäre schlecht, wenn man jetzt mit 100% anfängt und dann die Vorrunde mit 80% anfängt. Das ist ja eine leichte Diskrepanz, sondern es geht so darum, einfach ein Gefühl für die Fläche zu bekommen. Wie rutschig oder wie stumpf ist der Boden? Ne? Das kann auch sein. Diese PVC-Böden in Turnhallen, wenn kein Parkett ausgelegt wird, die sind sehr stumpf. Ne? Was muss ich jetzt tun, dass ich überhaupt da in Standard ein bisschen rutschen kann? Also das einfach mal ausprobieren. Ne? Es kommt nicht darauf an, wir müssen jetzt 20 Endrunden tanzen, sondern wir müssen fühlen, wie ist der Boden, wie läuft das. Ne? Bei Standard, wir müssen die Choreo an die Fläche anpassen. Ist die kurze oder ist die lange Seite lang genug für unsere lange Seite oder ist sie zu lang oder ist sie zu kurz? Ist die kurze Seite, passt das alles dementsprechend das mal auch checken, dass es wirklich gut auch das abzugehen nur, ne, dass man merkt, okay, ich muss ein bisschen hier mehr drehen, am Ende von der langen Seite, weiß ich nicht, den Telemark oder die Promenade ein bisschen steiler in die Ecke tanzen, dass ich dann mit dem Impetus ein bisschen mehr Platz habe in der Ecke oder was auch immer. In Latein ist es dann auch wichtig, in welche Richtung möchte ich zum Beispiel gar nicht tanzen. Ne? Wo ist gerade irgendwie ein Durchgang zu einer Tür, wo es dann in den Barraum oder so geht, wo gar kein Tisch steht vor. Da möchte ich zum Beispiel gar nicht tanzen, sondern ich möchte ja eher tanzen da, wo Leute sind. Wenn da ein Riesentisch mit Turnierleitung ist, will ich da eigentlich auch nicht hintanzen, weil das da, die sind mal ganz oft ja auch auf einem Podium, das heißt, da guckt ihr dann auf Augenhöhe gegen die Tischkante, das ist auch nicht wirklich hilfreich, deswegen schaut hin, wo wollen wir eher nicht hintanzen, wo wollen wir hintanzen und versucht das dann, die drei Lateintänze eben so auf diese Seiten zu legen. Was auch noch wichtig ist und oft unterschätzt wird, ist, dass ihr beim Eintanzen beobachtet werdet, auch unterbewusst von den Wertungsrichtern. Das heißt, sie sehen nicht aktiv jetzt zu, also sie schauen nicht aktiv zu beim Eintanzen, aber der Wertungsrichtertisch steht halt an der Fläche und dementsprechend, wenn die Wertungsrichter sitzen und Pause haben, man kann ihnen nicht verbieten, dass sie auch im peripheren Sehen etwas auf dieser Tanzfläche wirklich mitbekommen. Dementsprechend ist es auch schon beim Eintanzen wichtig, dass man sich eben so verhält wie ein Tänzer und tanzt und nicht rumdiskutiert und versucht jetzt nochmal meiner Dame die Fersendrehung richtig beizubringen. Ne? Also das eben auch im Hinterkopf behalten, dass die Wertungsrichter auch dort mit oder zugucken zumindestens, ja, oder nicht aktiv zugucken, aber es doch schon unterbewusst wahrnehmen, wenn da irgendwas, sagen wir mal, nicht so ganz passt. Dann ist es auch wichtig, sehr, sehr wichtig, dass ihr immer auf die Durchsagen des Turnierleiters hört. Der Turnierleiter ist der oberste Richter sozusagen, beziehungsweise der oberste Organisator des laufenden Turniers. Das heißt, wenn der Turnierleiter sagt, so, eigentlich sollte jetzt die Vorrunde kommen, aber wir machen jetzt doch noch ein anderes Finale, dann ist das so. Dann dürft ihr nicht jetzt, wenn dann eure Klasse erst später kommt, nicht sagen, nee, wir wollen aber jetzt, sondern es ist dann eben so, dass sie es mir geändert haben und dass euer Turnier dann eben später ist. Deswegen immer, wenn der Turnierleiter irgendwas durchsagt, kurz zuhören, betrifft es mich. Wenn es mich nicht betrifft, kann ich wieder weghören. Und ansonsten alles auch sonst aufschreiben oder wie auch immer merken oder aufschreiben, dass ihr das eben im Kopf habt, was der Turnierleiter sagt. Eine generelle Sache für den ganzen Turnierablauf ist es, dass selbst wenn es euer erstes Turnier ist, dass man sich auf und auch neben der Fläche, dass man sich professionell verhaltet. Natürlich ist es euer erstes Turnier, ihr werdet nervös sein, ihr werdet vielleicht etwas hektisch sein, aber es ist trotzdem wichtig, sich professionell zu verhalten. Und mit professionell meine ich vor allen Dingen, dass es kein Streiten gibt, weder auf der Fläche, das ist das Allerschlimmste, Streiten auf der Fläche während des Tanzens, auch nicht neben der Fläche, denn das sehen auch die Wertungsrichter. Denn was einfach vergangen ist, ist halt weg, ne? Da können wir uns jetzt drüber diskutieren, wie wir wollen, aber es ändert nichts an der Situation. Das können wir dann in der Nachbesprechung beim Training nochmal aufkommen lassen, dass wir dann darüber sprechen und rausfinden, was da schiefgegangen ist, denn auch die Wertungsrichter bilden sich einfach unterbewusst eine Meinung über jedes Paar. Das kann man nicht verhindern, dass ein Mensch sich da eben dann eine Meinung über dieses Paar bildet, wenn auf der Fläche zum Beispiel, auch neben der Fläche, beim Runtergehen, beim Raufgehen so ein bisschen gezankt wird. Ne? Da kann man einfach, selbst wenn man sich neutral verhält, nichts gegen tun, dass unterbewusst einfach eine Meinung da ist. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr immer weiter tanzt. Das heißt, wenn ihr mit einem anderen Paar zusammen stoßen solltet, dann ist es wichtig, dass ihr immer weiter tanzt. Ihr dürft aufhören. Das ist kein Problem, aber ihr müsst schon wieder anfangen. Das heißt, einfach wieder von vorne anfangen. Also wenn ihr leicht gestört werdet und ihr kommt überhaupt nicht aus dem Tritt, einfach weiter tanzen. Wenn ihr etwas mehr gestört werdet, einfach wieder von vorne anfangen. Das ist überhaupt kein Problem und es ist auch nicht schlimm. Es geht nicht darum, dass, also die Wertungsrichter sollen nicht Schlechtes werten. Das heißt, wir werten nicht so, guck mal, der ist am schlechtesten, der hat aufgewirrt, das ist schlecht und deswegen gebe ich ihm kein Kreuz, sondern wir sollen ja was Gutes werten. Das heißt, der war gut im Takt oder der war gut in der Balance oder was auch immer und das werten wir. Ja, also dementsprechend ist es nicht schlimm, wenn ihr aufhört, wenn ihr groß gestört wurdet und wieder von vorne anfangt. Wenn ihr natürlich nach jeder langen Seite aufhört und euch wieder aufstellt, ohne dass irgendein Paar in der Gegend war, das ist natürlich etwas, was nicht geht. Na klar. Also dementsprechend, selbst wenn ihr gestört werdet, dann einfach schnell wieder reinkommen und einfach weitermachen. Wenn ihr merkt, ihr seid außer Takt, zum Beispiel auch, dann lieber aufhören und wieder von vorne anfangen, nicht versuchen, während des Tanzens wieder in den Takt reinzukommen. Das dauert zu lange und dafür habt ihr noch nicht Erfahrung genug, um wieder einfach wirklich so ganz entspannt in den Takt wieder reinzukommen. Ne? Also wenn ihr merkt, oh, ich bin außer Takt, ne? Die anderen tanzen alle irgendwie anders als ich, ich bin außer Takt, ich höre einfach auf der Stelle und von vorne anfangen, wieder im Takt, gar kein Problem. Da wird der Wertungsrichter eher sagen, ah, guck mal, er hat es ja gemerkt. Und das ist auch nichts Schlechtes. Ja, also ich würde jetzt deswegen, wenn jemand außer Takt tanzt, kurz, natürlich jetzt nicht eine halbe Minute, das ist ein bisschen schwieriger, aber wenn er kurz außer Takt tanzt, merkt, dass er im Takt tanzt, außer Takt tanzt, dann aufhört und wieder von vorne anfängt, dann würde ich das nicht als jetzt so bewerten, dass er auf gar keinen Fall eine Chance hat für ein Kreuz. Also das müsst ihr auch immer im Kopf behalten, dass das nicht jetzt zu dramatisch ist, wenn ihr einmal kurz aufhört. Also da wirklich keine Sorgen machen. Wenn ihr dann noch weiter tanzt und die Musik geht aus, dann immer noch ein bisschen weiter tanzen. So ein, zwei Takte, kurz Moment weiter tanzen und dann erst mit der Verbeugung starten. Nach jedem Tanz verbeugen wir uns natürlich, denn es kann sein, dass das ein Musiktitel war, der eine Pause beinhaltet und dann wieder weiterspielt. Das heißt, ihr, wenn ihr sofort mit dem Tanzen aufhört, ne, oh, Musik ist auch sofort aufhören, dann kann es sein, dass die Musik wieder einsetzt und dann ne, ist das ist ein bisschen problematisch natürlich, wenn ihr dann so aussieht, als wenn ihr dachtet, der Tanz ist vorbei, aber es geht eigentlich noch weiter. Ne? Also dementsprechend, ihr hört, die Musik geht aus, wir tanzen noch so ganz kurz einen Moment weiter, bis wir sicher sind, dass es jetzt keine Pause ist, sondern dass es wirklich das Lied zu Ende ist und dann könnt ihr auch ja, mit der Verbeugung anfangen und dann sieht das auch alles super aus. So, dann haben wir noch die wichtigste Sache, denn worauf achten die Wertungsrichter überhaupt, bevor wir jetzt, sagen wir mal, das Turnier starten, wo achten die Wertungsrichter drauf? Bei meiner intensiven Recherche bin ich natürlich über die Wertungsrichtlinien gestolpert. Während meiner Recherche der Wertungsrichtlinien habe ich mir gedacht, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge über Wertungsrichtlinien machen, eine eigene Folge über Wertungsrichtlinien, denn ich habe das letzte Mal die Wertungsrichtlinien oder über die Wertungsrichtlinien wirklich was gehört bei meiner Trainer-A-Ausbildung. Wertungsrichter-A-Ausbildung. Die ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und dementsprechend, ich wusste nicht mehr alles. Ich wusste viel, aber ich wusste wirklich nicht mehr alles. Vor allen Dingen die Definitionen von allen Unterteilgebieten wusste ich nicht. Und dementsprechend, bin ich mir sehr sicher, also darauf kann ich wetten, dass viele meiner Kollegen, die sehr viel länger eine Wertungsrichterlizenz haben, das auch nicht mehr wissen und sich nicht jedes Mal mit vor dem Turnier mit den Wertungsgebieten beschäftigen. Deswegen habe ich für mich gesagt, das machen wir auf jeden Fall nochmal als komplette eigene Folge, wo wir jeden Punkt und jeden Unterpunkt nochmal besprechen und nochmal dafür ein Beispiel finden und was das genau ist und definieren, dass man eigentlich sich diese Folge auf dem Weg zum Turnier als Wertungsrichter nur nochmal anhören muss, was muss ich denn heute wieder werten? Ach ja, da gab es ja eine Podcast-Folge drüber, ne? Perfekt, deswegen wollte ich das nicht mit hier reinpacken, aber wir werden uns mal grob so anschauen, was denn überhaupt bewertet wird, idealerweise natürlich, von den Herren und Damen des Wertungsgerichts. Es gibt vier Wertungsgebiete, die auch in chronologischer Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Jedes dieser vier Wertungsgebiete hat drei Wertungsteilgebiete und diese sind auch eben in dieser chronologischen Folge abzuarbeiten, als Wertungsrichter im Kopf natürlich. Und zu jedem gibt es natürlich eine Definition. Wir beschäftigen uns jetzt aber erstmal oder hauptsächlich hier in dieser Folge nur mit den Oberbegriffen, mit den vier Hauptwertungsgebieten. Das erste ist natürlich die Musik. Das heißt, was ist überhaupt Musik? Die Definition in den Wertungsrichtlinien ist so, dass die Musik umfasst das Tanzen im Takt und im Grundrhythmus sowie das Bestreben, Musik als Gesamtwerk bewegungsmäßig umzusetzen. Ja, das ist für einen Anfänger jetzt vielleicht auch ein bisschen weit, aber es beschreibt eigentlich das, was wir mit Musik haben wollen. Dementsprechend ist da Takt auf jeden Fall mal gar nicht so, gar nicht so schlecht und einen Rhythmus zu vertanzen wäre auch gar nicht so schlecht. Dieses Wertungsgebiet Musik beinhaltet drei Wertungsteilgebiete. Das erste ist Takt, Rhythmus und dann kommt noch die Musikalität. Das sind die drei Musikwertungsteilgebiete. Dann ist das zweite Wertungsgebiet ist Balancen. Die Balancen behandeln die tanztypischen Körperpositionen zueinander und miteinander und deren Wechselwirkung auf die jeweiligen Bewegungsenergien. Auch sehr kryptisch. Dazu zählen erstes Wertungsteilgebiet statische Balancen, zweites sind die dynamischen Balancen und drittes sind die Führung. Diese ganzen Wertungsgebiete beziehen sich auf das Paartanzen, muss man allerdings sagen. Das erste bezieht sich noch auf Das kann man auch noch gut im Solo und im Synchro-Duo anwenden. Jedoch bei Balancen wird es schon schwierig. Da haben wir natürlich die tanztypischen Körperposen zueinander, bei Solo sowieso gar nicht. Bei Duo kann man sich darüber streiten, was jetzt tanztypische Positionen zueinander sind. Aber bei Führung ist da natürlich dann auch bei Duo gar nichts mehr. Denn wir dürfen uns ja nicht anfassen im Duo. Und im Solo haben wir natürlich auch keine Führung. Dementsprechend sind dieses Balancen gehören eher dem Paartanzen, dem klassischen Paartanzen. Das dritte Wertungsgebiet ist der Bewegungsablauf. Der Bewegungsablauf beinhaltet die verschiedenen Strukturen von Bewegungselementen und den daraus entstehenden Verknüpfungen. Auch wenn man das einmal gelesen hat, ist es ein bisschen einfacher zu verstehen, denn das erste Das erste Wertungsteilgebiet ist Bewegungsablauf im Raum. Ja, was ist denn ein Bewegungsablauf im Raum? Ja, das ist die Choreografie, ne? Also unsere Choreografie, die wir uns vorher zusammen gebastelt haben mit dem Trainer, das ist der Bewegungsablauf im Raum. Dann das zweite Wertungsteilgebiet ist Bewegungsablauf im Verlauf einer Energieeinheit. Dazu werde ich dann in der Wertungsrichtlinienfolge auf jeden Fall nochmal mehr eingehen. Das dritte Wertungsteilgebiet ist Bewegungsablauf eines Bewegungselementes. Da ist erst dieser dritte Punkt im dritten Wertungsgebiet ist Technik. Das kommt erst so spät. Also da geht es dann wirklich, wie technisch tanzt der Tänzer. Dann haben wir das vierte und letzte Wertungsgebiet und das ist die Charakteristik. Die Charakteristik umfasst die historische Entwicklung der einzelnen Tänze und beinhaltet außerdem alles, was der Tanzsportler zusätzlich zu den erlernten Fähigkeiten in seinem Bestreben, Musik in Bewegung umzusetzen, zum Ausdruck bringt. Ja, Charakteristik hat auch natürlich drei Teilgebiete. Das erste ist Darstellungsform der verschiedenen Tänze, das zweite Umsetzung der Charakteristik innerhalb des Wettkampfes und das dritte persönliche Interpretation als Ausdrucksmittel. Das liest sich alles sehr schön. Ich habe noch niemals auf das vierte Wertungsgebiet zurückgreifen müssen beim Werten. Ich weiß nicht, was das jetzt aussagt. Sagt das aus, dass ich ein schlechter Wertungsrichter bin? Sagt das aus, dass alles irgendwie gleich aussieht bei den Tänzern? Keine Ahnung. Vielleicht ist das in der S-Klasse ja etwas anders. Wenn ich jetzt, ich bin ja auch der stolze Inhaber einer Wertungsrichter S-Lizenz, wenn da die S-Paare dann tanzen, vielleicht ist das ja dann anders, dass ich da auch mal auf das vierte Wertungsgebiet zurückgreifen muss. Bisher habe ich ganz entspannt mit zwei Wertungsgebieten ohne Probleme jedes Turnier werten können. Die meisten Turniere reichen auch das erste Wertungsgebiet, denn mit Rhythmus und Musikalität, da kann man schon 95% wahrscheinlich aller Paare einordnen und in eine Reihenfolge von 1 bis 6. Und ansonsten Charakteristik, wie gesagt, wir werden da nochmal näher drauf eingehen. Und da könnte dann auch nochmal hören, was da genau hintersteckt, hinter diesen Teilgebieten. Denn das sind auf jeden Fall Sachen, die, sagen wir mal, etwas aus der Mode gegangen sind, ne? Sagen wir mal so, das ist ja ein netter Begriff, da können alle gut, denke ich mal, mit leben. Da gibt es in den Wertungsrichtlinien auch noch dann Unterpunkte beziehungsweise noch weitere Stichpunkte, die auch ganz interessant sind, die ich hoffe, die auch alle noch im Kopf haben. Ansonsten werdet ihr da dann nochmal ein fröhliches Erwachen haben und sagen, ach ja, stimmt, das gab's auch noch, aber wie gesagt, dazu in einer späteren Folge mehr. So, wir sind jetzt wisst ihr, worauf die Wertungsrichter achten. Das Wichtigste für, denke ich mal, für Anfänger, die ein erstes Turnier tanzen, ist, dass ihr euch überhaupt nicht darum kümmern solltet, was die Wertungsrichter bewerten, sondern ihr tanzt das, was ihr gelernt habt, was ihr trainiert habt und dann werdet ihr auf jeden Fall zu euren Zielen kommen. Also das ist immer der Tipp für ein erstes Turnier. Gar nicht interessieren, was die anderen Paare tanzen, was die Wertungsrichter da machen, sondern einfach euren Stiefel, den ihr quasi im Training angeeignet habt, da schön runtertanzen. Dann wird alles gut. So, wir kommen, wir sind also auf dem Turnier, wir haben unsere Nummer, wir haben uns eingetanzt, wir verhalten uns sehr professionell und wir wissen, was die Wertungsrichter bewerten. Dann ist jetzt es an der Zeit, dass wir mal schauen, wie viele Paare oder Solos oder Synchro-Duos sind denn bei uns in der Klasse. Das könnt ihr ja auch an den Startlisten sehen. Die ausliegen meistens beim Check-in. Wenn wir 6 oder weniger Starter haben, also 6 Paare, 6 Solos oder 6 Synchro-Duos, dann 6 oder weniger. Das ist wichtig. Also 6, 5, 4, 3, 2, genau, 2, 1 gibt es ja noch nicht. Dann gibt es einen General Look. So, bei einem General Look ist es wichtig, dass die Wertungsrichter an der Fläche stehen. Ja, das könntet ihr auch immer kontrollieren. Stehen die Wertungsrichter überhaupt da? Sie werten aber nicht. Also das heißt, da wird noch keine Wertung abgegeben. Das wird auch immer dazu gesagt. Ne? Die Wertungsrichter brauchen jetzt ihr Digi nicht oder keinen Wertungsrichterzettel. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich einen General Look sehe, werte ich natürlich schon. Denn dafür ist der General Look ja da. Der ist nicht nur dafür da, dass die Paare zweimal tanzen dürfen, General Look und Finale, sondern der ist auch dafür da, dass sich die Wertungsrichter schon mal einen Überblick über die Startenden machen können und sie werden euch in den Tänzen schon in eine, im Kopf in eine Reihenfolge bringen. Das ist leider auch wieder, das kann man nicht verhindern. Ja, man kann auch, man kann sich selber sagen, ja, ich bin jetzt ganz neutral und ich gucke mir das jetzt an und ich bringe jetzt in keine Reihenfolge, aber man wird sehen, oh, das war aber gar nicht so schlecht von dem, oh, die Fersendrehung war aber schön. Ja, das sind einfach Sachen, die unterbewusst passieren und da wird einfach eine normale Reihenfolge draus entstehen. Dementsprechend nimmt den General Look ernst, er gehört zum Turnier dazu, er wird nicht gewertet, aber es wird schon eine leichte Reihenfolge, die sich im Finale auf jeden Fall noch ändern kann, aber es wird schon eine leichte Reihenfolge im Kopf des Wertungsrichters festgelegt. Die Startenden tanzen alle in einer Gruppe auf der Fläche, das heißt, wir sind ja maximal 6, dementsprechend kann man auch mit 6 in einer Gruppe auf der Fläche tanzen. Die Tänze dauern immer nur eine Minute, nicht die normalen 1,30 bis 1,45 oder 1,45, sondern nur eine Minute. Es steht auch in der TSO geschrieben, dass nicht alle Tänze getanzt werden müssen. Ja, bei 3 Tänzen würde ich immer alle Tänze tanzen lassen als Turnierleiter, aber es kann sein, dass ihr zu einem Turnier kommt, so, wir machen General Look und wir tanzen eine Rumba und das war's. Es müssen nicht alle Tänze getanzt werden, darauf müsst ihr vorbereitet sein. Wenn es so kommt, ist das regelkonform. Da müsstet ihr dann so mit leben. Und natürlich das Wichtigste, es kommen alle Paare, die an diesem General Look teilnehmen, in das Finale. Das ist eben das, worum es natürlich dann auch geht. Wir haben 6 oder weniger und dementsprechend kommen dann auch die 6 oder weniger in ein oder in das Finale. Was ist denn jetzt, wenn wir mehr als 6 haben? Da ist wirklich auch wichtig, es müssten mehr als 6 sein. Ne? Es müssen 7 sein, mindestens. Bei 6 sind wir ja dann im General Look. Bei 7 müssen wir eine Vorrunde tanzen. Für die Vorrunde gibt es meistens eine Rundenauslosung, dass wir nicht alle in einer Gruppe tanzen, sondern in 2 Gruppen. Wenn natürlich 15, 16 Starter sind und die Fläche ist jetzt nicht so groß, kann es auch sein, dass es 3 Gruppen sind. Das heißt, es wird eine Rundenauslosung ausgehangen. Die müsstet ihr einmal finden und dann euch die Gruppen in jedem eurer Tänze aufschreiben. Das heißt, eine Gruppe für Walzer, eine Gruppe für Tango und eine Gruppe für Quickstep, dementsprechend auch für Latein. Und dann müsstet ihr in diesen Gruppen auch die Vorrunde tanzen. Das ist besonders wichtig bei Digis, denn in den Digis sind die Paare nach den Gruppen aufgelistet. Das heißt, da steht nicht Paar Nummer 1 bis Paar Nummer 35 untereinander, sondern es steht Gruppe 1, Paar 1, 3, 5, 7, 9 und Gruppe 2, Paar 2, 6, 2, 4, 6, 8. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr in der richtigen Gruppe tanzt bei Digis. Also bei denen, wenn die mit Handy werden, dann seid ihr nämlich auf der Gruppenseite auch drauf und der Wertungsrichter muss euch nicht suchen. Macht es dem Wertungsrichter bitte so einfach wie möglich, euch ein Kreuz zu geben. So, dann kann es natürlich sein, dass wenn wir viele Paare sind, dass es die Vorrunde gibt es auf jeden Fall, dann kann es gegebenenfalls eben Zwischenrunden geben. Das kommt immer darauf an, wie viele Paare am Start sind und dann kommt natürlich das Finale mit den besten 6 Paaren, Solos oder Synchro-Duos. Das ist auch natürlich klar. Wenn es 7 sind, wird ein Paar leider nicht das Finale tanzen können. Wenn es 13 am Start sind, dann wird ein Paar aus der Vorrunde nicht in dem Semifinale mit den besten 12 sein. Und dann wird von den 12 auf den 6 runtergegangen. Es kann natürlich mal sein, dass 7 im Finale sind, aber das kommt dann immer auf das Kreuzergebnis an. Die Turnierleiter geben eigentlich meistens die qualifizierten Starternummern durch, also da auch immer drauf achten. Wenn eure Nummer nochmal aufgerufen wird, kann es sein, dass es gerade die der Aufruf zur nächsten Runde war oder dass er durchgesagt hat, welche sich qualifiziert hatten. Was eigentlich nie passiert ist, welche Paare sich nicht für die nächste Runde qualifiziert haben. Na, das heißt, wenn ihr eure Nummer irgendwie so hört, ist das eigentlich immer der Fall, dass ihr dann in der nächsten Runde seid. So, dann kommen wir ein bisschen nochmal zum Wertungssystem, denn wir haben ja im Tanzsport ein ganz interessantes Wertungssystem, nämlich wir haben das Majoritätssystem. Es ist so, dass in der Vor- und in den Zwischenrunden jeder Wertungsrichter eine bestimmte vorher festgelegte Anzahl an Kreuzen pro Tanz vergibt. Diese bestimmte Anzahl ist durch die TSO geregelt, das heißt, es ist nicht, dass jedes Turnier sich jemand da hinstellt und sagt, heute geben wir mal 3 Kreuze pro Tanz. Nein, es gibt immer eine bestimmte Anzahl in den Vor- und in den Zwischenrunden nur. General Look ja sowieso nicht, im Finale ist es ein bisschen anders. Gibt es da eben eine vorher bestimmte, festgelegte Anzahl an Kreuzen, die ein Wertungsrichter pro Tanz vergibt. Kreuze ist so, ja, das nennt man Kreuze, weil der Wertungsrichter quasi auf seinem Zettel entweder ein Plus machen kann oder ein X machen kann für den Tanz, in dem er euch gut war. Wir sagen mal, ihr tanzt ein D-Standard-Turnier, der Wertungsrichter sieht euch im langsamen Walzer und findet euch sehr gut. Da war eine ganz tolle geschlossener Telemark bei, den fandet ihr super. Das heißt, er sucht eure Nummer raus und gibt euch für den langsamen Walzer ein Kreuz. Das heißt, ihr habt ein Kreuz von diesem Wertungsrichter gesammelt. Wenn ihr dann im Tango seid und da sagt der Wertungsrichter, ja, da fand ich jetzt die anderen Paare ein bisschen besser als dieses Paar, dann gibt er euch für diesen Tanz eben kein Kreuz. Ja, also es kommt immer drauf an, wer die Besten in dieser Runde sind oder in diesem Tanz sind, und für die vergeben die Wertungsrichter eben die Kreuze. Also so entscheidet das jeder Wertungsrichter für sich selbst pro Tanz, und sie vergeben dann eben pro Tanz die bestimmte Anzahl an Kreuzen, und aus dieser Summe der ganzen Kreuze pro Starter ergibt sich eben eine Reihenfolge. Das heißt, jemand wird die meisten Kreuze aus allen Wertungsrichtern zusammen haben. Der ist dann eben der Erste in der Runde geworden. Das spielt groß nicht wirklich eine Rolle in der Vorrunde oder in Zwischenrunden. Und man muss eben aber eine bestimmte Anzahl an Kreuzen sammeln, dass man in die nächste Runde einzieht. Nämlich so viele, dass man noch gerade der Letzte für zum Beispiel das Semifinale ist. Wenn man ein Turnier mit 18 Paaren startet, dann muss man 12. in der Vorrunde werden, dass man in das 12-paarige Semifinale einzieht. Dementsprechend muss man am besten so viele Kreuze wie möglich sammeln. Also das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, so nach 25 Jahren. Hätte einfach mehr Kreuze sammeln müssen, dann wäre ich immer weitergekommen. Naja, also das wirklich euer Ziel sollte in den Vor- und Zwischenrunden sein, so viele Kreuze wie möglich zu bekommen. Und das heißt eigentlich immer, so gut es geht zu tanzen. Solltet ihr eigentlich immer machen. Dementsprechend, wenn ihr gut tanzt, werdet ihr nach vorne durchgespült. Das ist ganz, ganz normal. Hatte ich gerade auch schon gesagt, im Finale ist es eben etwas anders. Im Finale vergeben die Wertungsrichter eben keine Kreuze mehr, sondern sie vergeben Platznoten von 1 bis 6, wobei natürlich die 1, wie in der Schule, die beste Note ist, und der Wertungsrichter darf auch, oder jeder Wertungsrichter darf nicht zweimal die gleiche Note verwenden. Das heißt, er muss sich entscheiden. Er muss sagen, dieses Paar oder diese Solotänzerin, dieser Solotänzer, dieses Synchro-Duo-Pärchen, das ist für mich Platz 1, dieses ist Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5, Platz 6. Da gibt es nicht, natürlich gibt es eine Ausnahme, aber das ist jetzt erstmal irrelevant, dass man zweimal den gleichen Platz vergeben kann, ne? Wo ich sage, aha, die sind beide so toll, ich will beiden eine 1 geben. Das geht nicht. Also da muss sich der Wertungsrichter schon entscheiden. Und da kommt es dann eben so ein bisschen auch auf die Wertungsgebiete an, ne? Wo man dann eben weiter nach unten gehen muss, um irgendwo eine Differenzierung zu finden. Und irgendwann wird man eine Differenzierung finden, weil es ist, kein Paar ist gleich mit einem anderen Paar. Auch wenn es eineiige Zwillinge sind, beides mal eineiige Zwillinge, und die tanzen die gleichen Folgen und die haben die gleichen Klamotten an und die sehen gleich aus und alles, da wird sich eine da wird sich eine Differenzierung finden, denn nicht zwei Menschen sind gleich, auch wenn sie sich Zwillinge sind. Ne? Also dementsprechend wird da eben diese Platznote vergeben von den Wertungsrichtern und nach dem letzten Finaltanz werden eben aus diesen ganzen Einzelnoten, die die Wertungsrichter vergeben, ein Endergebnis ermittelt und das basiert eben auf dieser Majorität für die Platznote. Das heißt, wenn es 5 Wertungsrichter sind und ihr bekommt im langsamen Walzer 3 Einsen, dann habt ihr die Majorität der Einsen bekommen von der Anzahl der Wertungsrichter und habt eben den ersten Platz. Selbst wenn ihr 2 Sechsen dabei habt, habt ihr immer noch die Majorität auf dem ersten Platz. Also es wird nicht der Mittelwert gebildet, sondern es wird die Majorität gebildet. Von 5 ist die Majorität natürlich 3 und wenn ihr 3 Einsen habt, habt ihr das gewonnen. Den Tanz habt ihr dann gewonnen. Wenn es natürlich nur 2 Einsen sind, dann habt ihr keine Majorität. Da kommt dann ein Skating-System, nennt sich das, ein bisschen Mathe muss man dann können, ein bisschen zusammenzählen, ein bisschen kleinen Summen bilden und dann muss herausgefunden werden, wer denn am besten die Majorität auf 1 hat, dass man eben da den ersten Platz ermittelt. So wird das mit jedem Platz dann gemacht. Ne? Man sucht dann, wer hat die Majorität auf 2, wer hat die Majorität auf 3, wer hat die Majorität auf 4. Also dementsprechend kann es immer mal hoch und runter gehen und es gibt auch ganz, ganz verrückte Wertungen, wo am Ende die ersten 3 Paare die gleiche Anzahl an Platzziffern haben, wo dann wirklich nochmal jede einzelne Note gezählt werden muss, bis ein Sieger zum Beispiel feststeht. Das geht auch. Aber am PC ist das kein Problem, der macht das in Sekunden schneller und dann ist sofort ein Ergebnis da. Per Hand dauert das dann immer ein bisschen länger, aber jeder Turnierleiter kann das auch noch per Hand ausrechnen, hoffe ich. Auch nochmal zur Erinnerung für alle Ausrichter, das hatte ich im Podcast mit Christa damals schon gesagt, ihr dürft euch entscheiden, ob ihr eine offene oder eine geschlossene Wertung macht. Es ist nicht in der TSO festgeschrieben, es muss geschlossen gewertet werden. Es darf auch offen gewertet werden. Und wie ich fröhlicherweise festgestellt habe, hat Christa nach unserer Podcast-Folge in ihrem Verein in St. Augustin einmal, freundlich nachgefragt, dass sie bitte bei dem Christa-Fan-Pokal im Dezember eine offene Wertung machen. Und siehe da, sie haben eine offene Wertung gemacht. Das war 2023 noch anders, da habe ich das Turnier gewertet, da hatten wir noch geschlossene Wertung. Und 2024 haben sie eine offene Wertung gemacht. Also da war ich sehr froh darüber, dass ich Christa mal was beibringen konnte, sonst bringt sie mir ja immer was bei. Und dadurch hat sie was gelernt und hat das dann auch direkt umgesetzt. Also jeder Ausrichter darf das wirklich selber entscheiden und ihr könnt es einfach machen. Wenn ihr es mal probieren wollt, ist doch auch mal schön. Bei einem kleineren Turnier, ne, wenn es so ein ganz langer Turniertag ist, würde ich das eher nicht empfehlen, denn so eine offene Wertung frisst natürlich schon Zeit, aber kann man ja mal ausprobieren. Das Einzige, wo ihr es nicht machen dürft, ist bei Landesmeisterschaften oder deutschen Meisterschaften, denn da steht geschrieben, das ist auf jeden Fall geschlossen. Ja, wenn wir jetzt nach dem letzten Finaltanz fertig sind, dann haben wir meistens etwas Zeit bis zur Siegerehrung. Die ist nicht immer sofort danach, sondern kommt immer noch irgendwie eine andere Klasse oder sowas. Das heißt, ihr könnt erstmal ein bisschen runterkommen, Nummer vielleicht schon mal abmachen, trinken, nochmal für die Siegerehrung ein bisschen frisch machen und dann beginnt die Siegerehrung. Die Siegerehrung wird meistens, aber das ist auch immer, ne, das kann auch jeder Ausrichter entscheiden, wie er möchte, mit Platz 6 begonnen. Wenn ihr aber nicht 6. geworden seid, sondern 5., 4., 3., 2., 1., ihr wartet eben so lange, bis euer Name oder eure Nummer aufgerufen wird. Und dann tretet ihr einfach ein bisschen auf die Fläche drauf, macht natürlich, verbeugt euch natürlich für den aufkommenden Applaus, denn da werden ja natürlich tausende von Menschen euch zujubeln, dass ihr 3. geworden seid in eurem ersten Turnier. Und diese Verbeugung müsst ihr bitte auch zu Hause üben, auch mit dem Trainer, denn das ist nicht so einfach. Dass man das auch einfach mal, ne, abläuft, dass man nicht da steht zum ersten Mal, oh mein Gott, ich muss mir jetzt irgendwie verbeugen, wie mache ich denn das? Ne, es geht wirklich darum, wie laufe ich überhaupt auf die Fläche drauf zusammen, ne? Wie drehe ich mich als Dame aus, Ne? Machen wir das unter dem Arm? Machen wir das ohne Arm? Machen wir überhaupt keine Drehung? Kann ja auch sein. Ne? Also dementsprechend, das müsst ihr auch besprechen und üben. Und wie verbeuge ich mich? Ne? Also mache ich als Dame einen Knicks? Mache ich als Herr eine Verbeugung? Was, wie, wo, was, wer, warum, weshalb? Das einfach auch zusammen üben mit einem Trainer oder mit einem befreundeten Pärchen, das ihr im Club habt. Die können euch das ja mal zeigen, wenn die schon länger tanzen. Und dann könnt ihr das einfach ja probieren, aus abkopieren, und dann habt ihr da auch die Sicherheit, wenn es dann zu einer Siegerehrung kommen sollte oder bei einer Vorstellung auch schon, schon da sehr gut auszusehen. Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt, um dass die Wertungsrichter das sehen, dass jemand auf den Schuhen laufen kann, auf den Schuhen drehen kann, auf den Schuhen stehen kann und auf den Schuhen sich verbeugen kann. Das sind immer Pluspunkte, denn da könnt ihr einfach mal auf einem Turnier gucken, wie oft das nicht der Fall ist, dass man, ne, dass da ein paar so ein bisschen unten die Füße so drehen, ne, weil sie fast umgefallen sind, weil der Herr sie leider ein bisschen zu viel gedreht hat. Könnt ihr mal nachschauen. Also das ist wirklich, darf man einfach nicht unterschlagen, dass auch solche Sachen geübt werden müssen. Wenn ihr dann aufgerufen worden seid, dürft ihr natürlich gerne den anderen Finalisten gratulieren und an die Stelle eures Platzes, eures ausgerufenen Platzes euch stellen. Wenn ihr von vorne auf die Siegerehrung drauf schaut und zum Beispiel ein Podium da steht, steht das Podium meistens links und der sechste Platz steht ganz rechts. Wenn ich von vorne drauf schaue, also ganz rechts steht Platz 6, Platz 1 steht natürlich oben auf der höchsten Stufe. Es kann mal immer sein, dass das Podium immer mal anders hingestellt ist, aber Platz 1 steht natürlich ganz oben. Und wir gehen dann von rechts nach links, 6, 5, 4, 3 auf das Podium drauf. 2 ist ganz links und 1 ist in der Mitte oben meistens, oder 1 steht auch ganz links. Ne? Das müsst ihr dann immer sehen. Nach der Siegerehrung einfach wieder dann umziehen, dann vielleicht auch nochmal den anderen gratulieren, wenn ihr es währenddessen nicht gemacht habt, ne, dann vielleicht auch noch den restlichen Turniertag genießen, das kann ja auch immer noch schön sein, ne, dass ihr da ein bisschen euch ein bisschen noch ein Stück Kuchen essen, Kaffee trinken und den anderen Paaren zuschauen, zum Beispiel eure nächste Klasse, wenn ihr zum Beispiel Hauptgruppe D Standard tanzt oder Hauptgruppe D Latein, dann einfach mal die nächste Hauptgruppe C angucken. Ne? Was ist denn da oben? Was geht denn so in der Klasse ab? Wie sind so da die Leistungen? Und dann könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten, was dann vielleicht mal kommen mag. Wenn ihr das Turnier gewinnen solltet, was ja auch sein kann, ne? Es gab schon Leute, die das erste Turnier gewonnen haben, die erste Turnier direkt gewonnen haben, dann werdet ihr gefragt, ob ihr die nächste Startklasse mittanzen möchtet, denn ihr habt, wenn es im Zeitplan passt, dass die C-Klasse nach eurer Siegerehrung kommt, dann werdet ihr gefragt, ob ihr die C-Klasse mittanzen möchtet. Das ist euer Recht als Sieger. Das ist auch in der TSO festgelegt. Der Sieger hat das Recht, in der nächsthöheren Klasse mitzutanzen. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Könnt ihr den vierten Tanz, der in der C-Klasse dazukommt, oder wollt ihr den nicht tanzen? Ihr müsst den nicht tanzen. Und wollt ihr es einfach mal ausprobieren. Das könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne machen, das ist gar kein Problem. Dafür ist das System auch ausgelegt, ne? Das ist nur ein Klick, also gar kein Problem. Müsst es nur relativ schnell entscheiden, wenn das dann mit dem Turnier weitergeht. Wenn ihr nicht gewinnt und nicht die nächste Klasse mittanzt, dann könnt ihr euch natürlich umziehen und eure Startnummer, falls notwendig, wieder abgeben. Papiernummern eben meistens nicht notwendig. Aber beim Check-in gibt es dann eigentlich meistens die Wertungszettel. Das sind so kleine weiße Papierstreifen, wo alle eure Kreuze und eure Platznoten draufstehen, wo ihr nochmal sehen könnt, wie denn gewertet wurde. Das werden wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge thematisieren. Auf diesem Wertungszettel steht auch drauf, wie viele Punkte ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt ertanzt habt und ob ihr wie viele Platzierungen ihr für den Aufstieg in die nächste Klasse erhalten habt. Dazu aber dann auch nochmal mehr. Alle Tipps, die ich jetzt in den letzten Minuten oder in den letzten 50 Minuten euch vorgelesen habe, sind auf jeden Fall Tipps und Hinweise für kleine offene Turniere. Das sind auf jeden Fall eher Turniere, die ich euch raten würde zu tanzen, wenn ihr euer erstes Turnier tanzt. Ich würde davon abraten, auf ein großes Turnier zu gehen, Denn für ein erstes Turnier würde ich davon abraten. Ich würde euch immer raten, auf Großturniere zu gehen, aber für ein erstes Turnier würde ich dafür abraten. Die sind sind oft wirklich unübersichtlich für Anfänger und ist wirklich hektisch auch, ne? Weil ihr habt sowieso Stress, und dadurch ladet ihr euch noch mehr Stress auf. Deswegen würde ich eher ein kleines offenes Turnier nehmen. Da ist natürlich immer die Gefahr, dass die Klasse vielleicht ausfällt. Das ist bei Großturnieren eher seltener der Fall, aber ihr müsst halt abwiegen. Will ich mir den zusätzlichen Stress noch aufladen oder mache ich das erstmal in einem kleinen entspannten Rahmen, ja? Wenn ihr irgendwann mal auf Großturniere gehen solltet, würde ich euch auf jeden Fall raten, irgendjemanden noch mitzunehmen, den ihr da als Begleitung habt. Denn da habt ihr immer jemanden, mit dem ihr reden könnt, der vielleicht euch schnell noch was aus der Tasche holen kann, weil die Umkleiden meistens weit weg sind, ne? Da müsst ihr nicht von der Fläche weg. Also da ist immer besser, dann jemanden dabei zu haben. Der aller wichtigste Tipp, den ich aber habe für Leute, die zum ersten Mal ein Turnier tanzen, ist, Spaß zu haben. Das ist der wichtigste Tipp, den es überhaupt gibt. Ihr müsst Spaß haben. Wenn ihr an diesem Sport dann an den Turnieren keinen Spaß habt, dann ist das nicht gut, denn es soll ja Spaß machen. Das ist ja der Hauptpunkt, warum ihr überhaupt tanzt. Ne? Ihr wollt doch Spaß haben. Und deswegen nicht den Stress euch übermannen lassen, sondern wirklich daran denken, ich habe Spaß, mir macht das Training Spaß, mir macht das Tanzen Spaß und das Turnier soll mir auch Spaß machen. Also das ist wirklich das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet, wenn ihr überhaupt was aus diesen ganzen, letztes Mal war es eine Stunde, jetzt ist fast schon eine Stunde, wenn ihr daraus was mitnehmt, dann nehmt daraus mit, habt immer Spaß. Auch an alle, die schon 30 Jahre Turniere tanzen oder 5 Jahre Turniere tanzen oder wie lange auch immer, habt immer noch Spaß beim Tanzen. Denn das wäre schön. Dann sind wir doch alle glücklich, ne? Dann sind die Wertungsrichter glücklich, wenn man sieht, die Personen haben Spaß beim Tanzen. Und die Trainer sind glücklich, denn dann macht die Arbeit auch noch viel mehr Spaß. Dann sind die, haben die Spaß, dann überträgt das wieder auf euch, dann habt ihr mehr Spaß. Und so werden wir alle ein schönes Miteinander haben bei Turnieren, wenn wir uns dann sehen. Ja, das war unsere zweite Folge für den Turniereinstieg. Ich danke nochmal Gitta Konig für die Ausgabe des Tanzspiegels, wo auch sie den Turniertag etwas genauer unter die Lupe genommen habe. Also wirklich danke dafür. Und ja, das sind soweit jetzt erstmal die der Turniereinstieg. Jetzt sind wir ja quasi mit dem Turnier fertig. Jetzt kommt natürlich noch so ein bisschen die Nachbearbeitung des Turniers, aber das ist dann eine neue Folge oder eine weitere Folge, mit der wir uns dann etwas später beschäftigen werden. Ich danke euch allen fürs Zuhören und jetzt noch dranbleiben, denn jetzt kommt gleich noch Wer bin ich und das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Ansonsten hören und sehen wir uns bei den nächsten Turnieren oder bei der nächsten Podcast-Folge von Parkettans Mikro. Bis dann. Tschüssi. Ja, und damit kommen wir zur dritten Ausgabe vom Lieblingssegment aller Hörerinnen, aller Zuhörer dieses tollen Podcasts, nämlich Wer bin ich. Und wir starten direkt mit der ersten Person, mit der etwas leichter zu erratenden Person. Erster Hinweis ist, ich habe mit meinem Ehepartner, mit meiner Ehepartnerin zusammen getanzt. Zweiter Hinweis, ich sorge für Licht und Video bei einem der schönsten Turniere im DTV. Dritter Hinweis, ich bekleide ein gewähltes Amt. Und der vierte Hinweis ist, ich war die wirklich erste Aufnahme beim tollsten Tanzsport-Podcast der Welt. Ich habe mit meinem Ehepartner, Ehepartnerin zusammen getanzt. Ich sorge für Licht und Video bei einem der schönsten Turniere im DTV. Ich bekleide ein gewähltes Amt und ich war die wirklich erste Aufnahme beim tollsten Tanzsport-Podcast der Welt. Ich denke, das sollten viele Leute wissen oder eigentlich alle Leute wissen, wer das denn sein könnte. Dann kommen wir zu etwas schwierigeren Person Nummer 2. Ich habe mit meiner jetzigen Partnerin mindestens 275 Standardturniere getanzt, aber nur 52 Lateinturniere. Zweiter Hinweis, 2022 war unser erstes 10-Tänze-Turnier. Dritter Hinweis, unsere Platzierung aus beiden Weltranglisten zusammengerechnet ist 27. Und der letzte Hinweis, meine Heimat ist Lichtenberg. Also ich habe mit meinem jetzigen Partner, meiner jetzigen Partnerin mindestens 275 Standardturniere getanzt, aber nur 52 Lateinturniere. 2022 war unser erstes Zehntänze-Turnier. Unsere Platzierung aus beiden Weltranglisten zusammengerechnet ist 27, Stand heute. Und meine Heimat ist Lichtenberg. Ja, da könnt ihr mir natürlich wieder schreiben. Da wird es auch noch ein paar Stories zu geben, wo die Hinweise nochmal aufgelistet sind. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und bis zu einer nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Bis dann. Tschüss.